Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maldorns Meinung. Und wie ihr seht, seht ihr nichts, zumindest keinen Alfred direkt an meiner Seite, denn er wird uns heute aus dem Homeoffice zugeschalten. Da blicken wir jetzt direkt hin. Ja, Alfred, ich begrüße dich heute mal von zu Hause, aber deswegen wird deine Expertise natürlich genauso gut ausfallen wie immer. Hoffe ich.
Ja, natürlich. Keine Frage. Hallo.
Genau. Wir starten direkt mal mit dem Gesamtmarktüberblick. Da werden wir jetzt auch gleich den S&P-Chart sehen und eine Auflistung von diversen Indizes und ein paar Einzeltiteln. Wie die sich entwickelt haben seit dem Kriegsbeginn, ist ja noch nicht so lange her, Ende Februar. Wie steht es denn momentan um den Gesamtmarkt?
Ja, es ist erstaunlich ruhig eigentlich. Also der Markt zeigt sich, wie man so schön sagt, resilient, also extrem widerstandsfähig gegenüber den doch Irritationen, die wir haben, die ja doch recht erheblich sind, gerade in Bezug auf die Ölversorgung. Da hätte man sich sicherlich, also wenn man vor 3-4 Wochen gesagt hätte, ja, es gibt einen Krieg zwischen USA und dem Iran und die Straße von Hormuz ist geschlossen, hätte man erwarten können, dass der Markt ja 15-20% vielleicht einbricht. Stattdessen sehen wir zwar einen Rückgang, aber der ist doch sehr moderat. Das kann man natürlich sagen, was auch viele tun. Das dicke Ende kommt erst noch, wenn der Krieg länger dauert. Kein Mensch weiß, wie lange er dauern wird. Aber zumindest bis jetzt, und wir haben ja immerhin schon über 2 Wochen hinter uns, sieht es eigentlich sehr moderat aus. Und wenn man mal hier schaut, konkret auf die Zahlen seit Kriegsbeginn, der S&P 500 hat gerade mal 2,4% verloren. Das ist eine normale Entwicklung. Der Nasdaq sogar nur 0,8%. Und wenn man auf einzelne Aktien schaut, Nvidia sogar leicht gestiegen seit Kriegsbeginn. Nebius sehen wir auch gleich noch näher, stark gestiegen um 27%. Aber wie so oft, der DAX ist immer sehr kriegssensibel, -6%. Und was auch ein bisschen erstaunlich ist, man hätte ja denken können, Rüstungsaktien laufen gut in solchen Zeiten, aber Rheinmetall hat tatsächlich auch 1,7% verloren seit Ende Februar.
Du hast uns ein paar Grafiken mitgebracht, auch zu dieser Thematik, wie sich Indizes oder der Markt allgemein nach Kriegsbeginnen oder anderen dramatischen Ereignissen entwickeln. Schauen wir da mal gemeinsam drauf.
Ja, es ist ja immer so die Frage, also in diesem Fall ist es ja sogar so, selbst wenn man vor dem Krieg gewusst hätte, dass er beginnt und man hätte verkauft, hätte man sich nicht viel gespart. Und das Problem ist ja dann das nächste Problem, wenn der Krieg dann läuft und irgendwann ist jeder Krieg mal zu Ende, dann muss man auch den Einstieg wieder finden. Und das ist dann umso schwerer. Also wenn man nochmal auf diese Grafik schaut, jetzt wollte ich gerade zur Grafik kommen, der ist weg. Da sieht man tatsächlich also links in die blauen Balken, das ist der größte Rückgang während eines Krieges oder während einer Krise. Und der größte Rückgang war ganz oben zu sehen, Pearl Harbor, da ist der Markt um fast 20% gefallen. Aber ein Jahr später war er schon wieder deutlich im Plus. Und der durchschnittliche Kursrückgang bei kriegerischen Auseinandersetzungen oder ähnlichen Szenarien liegt bei nur 4%. Und in der Regel wurde das schon nach wenigen Wochen wieder aufgeholt. Also rückblickend waren Kriege, wenn überhaupt, dann eher Kaufchancen und mit Sicherheit keine Möglichkeiten oder es war wenig sinnvoll zu verkaufen. Und das wird dieses Mal nicht anders sein. Wie gesagt, es weiß niemand, wie lange der Krieg noch dauern wird, aber auch dieser Krieg wird zu Ende gehen.
Die Märkte spielen natürlich vor allem die Blockade der Straße von Hormuz, was den Krieg angeht, also als hauptsächlicher Belastungsfaktor. Und da hast du mal eine Abhängigkeit uns ja mitgebracht. Und man sieht die Abhängigkeit, welche Länder da besonders betroffen sind.
Genau, es gehen ja insgesamt 20% des weltweiten Öls durch diese Schiffsenge, die jetzt faktisch zu ist. Die ist zwar nicht offiziell gesperrt, aber es ist einfach viel zu gefährlich, jetzt im Moment durchzufahren. Es gibt natürlich Bestrebungen und auch erste Anzeichen, dass die ersten Schiffe wieder fahren. Aber im Moment sieht es eher noch nicht danach aus. Und man sieht, dass einige Länder gerade aus Asien besonders abhängig sind von dem Öl, das durch Hormuz durch muss. Das ist allen voran Japan. Über 70% des Öls müssen per Schiff durch diese Meerenge gebracht werden. In Südkorea 65%, Indien 50%, China auch sehr stark abhängig mit 50%. Und man sieht, dass wir Europäer eigentlich ganz gut davon kommen. Ein Großteil des Öls geht über andere Wege und die Amerikaner produzieren ja das meiste Öl selber mittlerweile und sind nur zu 2% abhängig. Deswegen, ich will nicht sagen, es ist Trump egal, aber man merkt schon, es war ihm nicht ganz so wichtig und er hat es auch ein bisschen unterschätzt. Aber natürlich spüren die USA auch die Auswirkungen dieser Schließung, nämlich die hohen Ölpreise. Und auch das ist so ein Punkt, wenn man gesagt hätte, die Ölpreise steigen auf über 100 Dollar zeitweise, dann hätte man auch gedacht, der Aktienmarkt würde viel, viel stärker fallen. Aber Öl ist eben auch nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Man sieht hier in der Grafik mal ganz schön die Ölentwicklung der letzten 20 Jahre. Klar, der Ölverbrauch weltweit steigt, aber nur noch sehr langsam und jetzt gerade in den letzten Jahren nur noch minimal. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren den Höhepunkt sehen des Verbrauchs und dann wird der Verbrauch zurückgehen. Das hat natürlich viele Gründe, allen voran die Elektroautos, die sich dann doch immer stärker verbreiten. Also Öl ist längst nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Heute wird pro produzierten Gut nur noch die Hälfte des Öls gebraucht, wie in den 70er Jahren. Damals hatte die Ölkrise doch für erhebliche Verwirrungen gesorgt. Also insoweit, ich will nicht sagen, alles gut, aber zumindest ist es nicht so dramatisch, wie man zu Anfang gedacht hat. Und das zeigt sich auch tatsächlich an der Reaktion der Aktienmärkte.
Wenn Öl an Bedeutung verliert oder in Zukunft verlieren wird, dann müssen natürlich andere Energiequellen wichtiger werden. Auch da hast du uns zwei Grafiken mitgebracht.
Genau, also die Energiewährung heute ist nicht mehr Öl, sondern es geht vor allen Dingen um Strom, der gebraucht wird. Denn wir haben gerade durch die KI jetzt einen immer höheren Strombedarf weltweit. Und das ist der Markt, der extrem steigen wird. Das sieht man auch hier in den letzten Jahren, seit es geht zurück bis 86, hat sich der Ölbedarf weltweit verdreifacht. Und man sieht auch, dass das Öl immer noch, dass der Strom immer noch viel mit Kohle produziert wird. Das ist ganz unten in Rot eingezeichnet und auch viel mit Gas. Das ist lila, aber darüber kommt schon dieser schmale hellrote Balken, das ist der Ölanteil an der Stromproduktion und der ist sehr gering. In diesem Jahr wird er wahrscheinlich bei unter 1% liegen. Also der Großteil des Stroms oder ein immer größerer Teil wird auch mit ganz oben zu sehen Wind, Solar und Bioenergie produziert. Die Ölabhängigkeit bei der Stromproduktion war schon immer gering, aber wird noch geringer jetzt sogar. Also insoweit ist das da auch unproblematisch. Die Stromversorgung ist zumindest sichergestellt. Und da geht es vielmehr darum, dass man die Erneuerbaren stärker ausbaut, als dass man wieder zurück zum Öl geht. Und hier nochmal zu sehen, ganz gut, auch der Kohleanteil ganz oben geht zurück, zum Glück, muss man sagen. Ist ja keine so saubere Sache. Und unten sieht man, dass die Erneuerbaren im Aufwind sind. Und Öl hatte mal einen Anteil von über 10% vor ungefähr 40 Jahren. Und jetzt liegen wir bei 1-2%.
Ein anderes Ereignis haben wir noch gar nicht angesprochen, das heute noch wichtig werden wird. Die Zinsentscheidung der FED, heute unserer Zeit 19 Uhr. Aber genau. Es wird ja nicht mit einer Senkung gerechnet diesmal.
Ja, aber auch da gab es natürlich massive Änderungen, was die Erwartungshaltung angeht. Dass heute keine Zinssenkung kommt, war von vornherein klar. Aber man hat eigentlich gedacht, dass im Juni eine Zinssenkung kommt und dann im September noch eine. Also mindestens zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. Und das ist mittlerweile, das hat sich doch drastisch geändert. Dadurch, dass eben die Ölpreise so stark gestiegen sind, geht man davon aus, dass die Notenbank sagt, wir warten jetzt doch erstmal ab, bis sich das Ganze wieder normalisiert, weil natürlich der starke Ölpreis auch inflationsfördernd wirkt. Und hier sieht man es mal in der Grafik ganz schön. Das ist die Erwartung des Marktes, wie viele Zinsen es geben wird in diesem Jahr. Und da lagen wir ja tatsächlich sogar mal am Ende des letzten Jahres bei über 3 Zinssenkungen in diesem Jahr. Noch vor wenigen Wochen ging man von 2-3 Zinssenkungen aus und jetzt eben nur noch von einer, vielleicht maximal 2 Zinssenkungen. Und das ist schon eine massive Veränderung und umso beachtlicher, dass selbst darauf der Markt kaum reagiert hat. Das zeigt wirklich diese innere Stärke, die der Aktienmarkt hat. Und das zeigt auch, dass es doch andere Faktoren gibt, übergeordnete, die den Markt stärker beeinflussen, wie vor allem die Produktionssteigerung, die auch durch KI ausgelöst wird. Das sind die Themen, die doch etwas wichtiger zu sein scheinen als eben diese kurzfristigen Belastungen und auch die gesenkte Zinssenkungsfantasie, so muss man das sagen.
Dann schauen wir jetzt auf ein paar Einzelwerte. Nvidia starten wir damit. Da hat der CEO Jensen Huang jede Menge Pläne, Partner, Prognosen bekannt gegeben in dieser Woche auf der GTC. Was waren denn die wichtigsten Infos?
Ja, es gab wirklich jede Menge. Die wichtigsten Infos waren vielleicht, dass OpenClaw so wichtig wird wie ChatGPT, also dieses neue Agentenmodell. Dann gab es noch die Meldung, das hat den China-Aktien geholfen, dass Nvidia auch wieder Chips nach China verkaufen wird. Also es gab eigentlich nur gute Nachrichten und auch die Prognosen. Also ich habe auch Jensen Huang noch nie gehört, dass er irgendwas Negatives gesagt hat. Also er ist weiterhin guter Dinge. Der Markt läuft, die Auftragsbücher sind voll. Und das Einzige, was man hier sieht, die Aktie bewegt sich immer noch nicht so recht. Das ist schwer nachvollziehbar, denn klar, Nvidia ist seit Kriegsbeginn nun auch gestiegen. Aber wenn man sich mal die Bewertung anschaut, ich muss gerade noch mal auf meinen schlauen Zettel schauen. Wir haben KGV von 22 für dieses Jahr, also für das laufende Geschäftsjahr. Und das bei einem Wachstum von über 60%. Ich glaube, so günstig gab es Nvidia wirklich noch nie. Und das ist schon erstaunlich, dass die Aktie seit mittlerweile ja einem guten halben Jahr seitwärts läuft. Für mich eine ganz klare Kaufgelegenheit auf dem aktuellen Niveau. Und es ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis diese Pause, die die Aktie eingelegt hat, die mit der Realität jetzt wenig zu tun hat, bis die wieder aufgeholt wird.
Wir schauen noch auf SAP an der Stelle. Wie schätzt du den Wert momentan ein vor dem Hintergrund? Oder ist die Sorge geringer geworden, dass die Disruption der Softwareunternehmen durch die KI ja bald vonstatten gehen könnte?
Naja, man tut natürlich bei SAP alles, um vor allen Dingen in der Außenwirkung zu sagen, ja, Moment, das ist doch gar nicht so schlimm, die KI, wir bauen das ja alles mit ein und die Kunden sind alle zufrieden und viele Anwendungen können von der KI auch gar nicht übernommen werden. Aber eines ist auch wiederum klar, es wird immer mehr KI möglich sein, KI-Thematiken, gerade auch im Bereich Unternehmenssoftware. Und SAP und auch andere Anbieter werden darunter leiden, denn man hat ja selbst keine eigene KI. Man muss alle KI-Modelle, die man verwendet, zukaufen letztendlich. Die großen KI-Modelle haben die großen Tech-Konzerne und SAP eben nicht. Und insoweit wird es immer Geld kosten, das zu tun. Und man läuft trotzdem immer noch Gefahr, Marktanteile zu verlieren oder Geschäftsbereiche zu verlieren. Und das Thema ist da, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und letztendlich spiegelt ja der Aktienpreis genau diese Sorgen wider. Und wie man sieht am Aktienkurs, sind diese Sorgen tatsächlich nicht kleiner geworden. Die Aktie kann sich von diesen Tiefständen einfach nicht lösen. Und ich würde weiterhin dazu raten, auch andere Softwareaktien, grundsätzlich Softwareaktien zu meiden. Denn für die ist die KI die allergrößte Gefahr. Und da werden es nur ganz, ganz wenige schaffen. Ja, ihren Marktanteil zu halten, vor allen Dingen auch die Margen zu halten. Denn KI ist ja dann doch ein bisschen günstiger als die doch teuren Abo-Modelle, die angeboten werden von den Softwarefirmen. Also für mich ganz klar, Finger weg von Softwareaktien und ganz vorne dran natürlich auch Finger weg von SAP.
Wir hatten ja bei deiner ersten Antwort diese Übersicht gesehen, auf der auch Nebius zu sehen war, also die Entwicklung seit dem Kriegsbeginn. Deutliches Plus, was natürlich vor allem an jeder Menge Top-Deals liegt, die zuletzt geschlossen werden konnten. Ich weiß schon gar nicht mehr, Microsoft, Nvidia, Meta. Wow, was ist da momentan los?
Es gab ja nicht zuletzt zwei große Deals. Das eine war, dass Nvidia sich mit 2 Milliarden Dollar beteiligt an Nebius und dass man die Partnerschaft, die man ohnehin schon hatte, nochmal intensiviert. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man gerade im KI-Sektor Nvidia als Partner hat. Und das hat den ersten Kursschub ausgelöst. Und dann gab es vor 2 Tagen noch die Meldung, dass Meta einen Auftrag bei Nebius platziert, der ein Volumen hat von bis zu 27 Milliarden Dollar. Und das ist wirklich eine Menge. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen großen KI-Auftrag schon mal gegeben hat. Und mal in Relation, 27 Milliarden, das war zu dem Zeitpunkt etwas mehr als der ganze Börsenwert von Nebius. Und die Aktie hat auch reagiert auf die Meldung, ist recht stark gestiegen an dem einen Tag, aber gestern dann, also einen Tag später, dann direkt wieder um die Hälfte gefallen, weil man bekannt gegeben hat, dass man 2 Wandelanleihen ausgeben wird im Gesamtvolumen von 3,7 Milliarden Dollar. Und das sieht man natürlich am Markt immer nicht so gerne. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch klar, wenn ich einen 27 Milliarden Dollar Auftrag bekomme, dann muss ich natürlich auch investieren. Nebius muss ja die Datencenter auch aufbauen, die man dann weiter vermieten wird. Und insoweit ist es für mich kaum nachvollziehbar und ist eher eine gute Chance, jetzt diesen Kursrücksetzer, den wir gestern hatten, zu nutzen, um in eine Aktie einzusteigen. Also Nebius ist jetzt mit diesem Riesenauftrag von Meta sicherlich so ziemlich ganz vorne mit dabei, was die Datencenter-Anbieter angeht. Die CoreWeave ist noch vorne dran, aber Nebius, für mich ist das die Nummer eins im Bereich Datencenter. Und da glaube ich, werden wir jetzt noch einiges sehen, nicht nur was neue Aufträge angeht, auch was die Entwicklung der Aktie betrifft.
Dann schauen wir jetzt auf Iron. Auch da kommt quasi wieder Nvidia ins Spiel. Ich habe gelesen, dass man vor kurzem hier 50.000 Nvidia-Chips gekauft hat. Was gibt es sonst noch Neues?
Genau, Ion, die ehemalige Iris Energy, ist so ein bisschen auch wie viele KI-Aktien zurückgekommen. Also Nebius hat es jetzt geschafft, mit diesem Auftrag wieder in die Richtung der Höchststände zu kommen. Bei Ion ist man noch ein bisschen hinten dran. So die gleiche Problematik eigentlich, dass der Markt zwar die neuen Aufträge feiert, aber immerhin immer noch diese Skepsis hat. Ja, auch Ion braucht ja frisches Geld. Auch Ion hat angekündigt, dass man sich Geld am Kapitalmarkt beschafft. Und das wird wiederum nicht gern gesehen, aber das eine geht nun mal nicht ohne das andere. Ich kann nicht in diesem großen KI-Markt mitspielen, wenn ich nicht selber mir auch Geld besorge. Ich kann ja nicht auf die Kundengelder warten, die erst dann kommen, wenn meine Datencenter fertig sind. Also eine völlig normale Vorgehensweise und auch bei Iron sehe ich ganz gerade eine ganz gute Einstiegschance. Wie gesagt, wir sind von den Höchstständen wieder ein ganzes Stück entfernt. Wir haben jetzt ja seit einigen Monaten eine Seitwärts-Abwärtsbewegung und Iron hat ja mit Microsoft auch sehr namhafte Kunden und ich glaube, auch hier könnte es demnächst wieder den einen oder anderen neuen Auftrag geben. Eine spannende Geschichte, also so wie ich Softwareaktien meiden würde, so würde ich gerade in Infrastrukturanbieter im Bereich KI jetzt einsteigen.
Der nächste Wert, auf den wir blicken wollen, ist GDS Holdings, die gestern Q4-Zahlen vorgelegt haben. Wie sind die ausgefallen?
Ja, die sind gut ausgefallen, Umsatz wie erwartet, Gewinn etwas besser. GDS ist ja ein chinesischer Anbieter von Datencenter und eine Aktie, die ja so ein bisschen hinten rausfällt, die man kaum im Fokus hat, weil sie eben auch ja in Deutschland nicht so bekannt ist, aber das ändert sich gerade so ein bisschen. Man ist auch dabei, Tochter, die Datencenter außerhalb von China anbietet, die will man an die Börse bringen. Es gibt viel neue Fantasie und ja, die Aktie hat von der Bewertung her noch extrem viel Luft nach oben und sie ist gerade heute Morgen in China noch mal stark angesprungen und das lag wiederum auch an den Äußerungen vom Nvidia-Chef, der ja für viel Furore gesorgt hat mit seinen positiven Aussichten auch bei den chinesischen KI-Aktien. Und GDS ist für mich auch noch in meinem Report gerade eine recht neue Position und eine, von der ich mir sehr viel verspreche, weil wie gesagt, die Bewertung, jetzt haben wir sogar noch einen Chart bekommen, ist ja irre, weil die Bewertung sehr attraktiv ist und weil man jetzt gerade durch auch diesen Börsengang nochmal neue Fantasie hat. Und ja, wenn man mal das vergleichen würde mit den US-Anbietern von Datencenter, dann müsste sich die Aktie mindestens vom aktuellen Niveau aus verdoppeln. Und man sieht es, wir sind gerade dabei, nach oben auszubrechen. Vielleicht könnte das der Startschuss sein für eine längere Aufwärtsbewegung.
Beim nächsten Wert haben wir auch zu Wochenbeginn einen Ausbruchsversuch auf jeden Fall gesehen oder einen deutlichen Anstieg zumindest. Das geht jetzt um BYD. Da haben wir, glaube ich, das größte Kursplus seit über einem Jahr zu Wochenbeginn verzeichnet. Was war da los? Was ist da los?
Was du alles weißt, erstaunlich. Ja, gut vorbereitet. Ja, tatsächlich, das war der größte Anstieg, glaube ich, seit 13 Monaten, um genau zu sein. 8% ging es nach oben. Da gab es gleich eine ganze Reihe von guten Meldungen. Die gibt es ja bei BYD oft, aber die Aktie reagiert nur sehr selten auf solche Ankündigungen. Es gab zu einem die Meldung, dass man in dem Werk in Brasilien, das seit einiger Zeit in Betrieb ist, dass man einen Auftrag bekommen hat über 100.000 Fahrzeuge und zwar zur Hälfte jeweils aus Mexiko und aus Argentinien. Also das Geschäft außerhalb von China brummt weiterhin. Und dann gab es noch eine positive Einschätzung von der City, die erwartet sehr gute Verkaufszahlen für diesen Monat, nachdem ja der Auftakt in das Jahr für BYD nicht so gut war, was die Verkaufszahlen angeht. Und dann gab es auch noch die Vorstellung, und da sehen wir es gerade, als wenn ich es selber reingedrückt hätte, es gab auch noch nicht nur die Ankündigung, sondern tatsächlich die Auslieferung der ersten Autos mit der neuen Blade-Batterie 2.0. Und die hat Ladezeiten, die können sich wirklich sehen lassen. Man sieht es hier auch in der Grafik, in gerade mal 5 Minuten von 10 auf 70%. Also ich glaube, da kann man nicht mehr so schnell tanken. Und wenn man von 10 auf 97% lädt, braucht es nur 9 Minuten. Und dann hat man sogar noch einen Test gemacht bei BYD. Man hat bei minus 30 Grad geladen und auch da hat sich die Ladezeit nur minimal verlängert auf 12 Minuten, also dann mal in einem komplett eingefrorenen Auto. Und das Ganze wird möglich, man sieht es, diese Ladestationen, das sind die Flash-Charging-Stationen von BYD, die man in China schon installiert hat. Da gibt es, glaube ich, schon 4.000 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Und die jetzt auch noch nach Europa kommen sollen. Man will schon wahrscheinlich im Sommer damit anfangen, die Station zu installieren. Mit 1,5 Megawatt kann man sein Auto laden. Und das ist natürlich schon revolutionär, wenn ich mein Auto in 5 Minuten unterwegs laden kann. Im Moment braucht man noch so 10, oder besser gesagt 15 Minuten. Da kommt man dann schon wirklich an Tankzeiten heran. Und dieser technologische Vorsprung, der ja, wird sich wohl bezahlt machen. Und deswegen auch kommt die Aktie endlich mal wieder in Schwung. Hier sieht man noch, habe ich mal mitgebracht, ich habe ja gerade angesprochen, das Werk in Brasilien produziert seit einiger Zeit. Und da ist man mit Abstand die Nummer eins, was Elektroautos angeht. Man sieht fast 10.000 verkaufte Autos alleine im Januar. Das sind fünfmal so viele wie ja, der Zweitplatzierte. Und die deutschen Hersteller, wenn man mal so schaut, spielen in Brasilien bei Elektroautos eigentlich keine Rolle. Nur Porsche hat es erstaunlicherweise in die Top 10 geschafft, auf Platz 9, wenn ich das richtig sehe, mit 134 Autos. Aber das ist natürlich Ja, das ist natürlich nicht gerade viel. Ganz erstaunlich und auch weltweit fährt BYD weiter vorne weg. Man hat zwar in China selbst Marktanteile verloren, aber außerhalb von China, nicht nur in Brasilien, auch in Mexiko, Argentinien, in vielen asiatischen Ländern ist BYD auf der Überholspur und ist immer noch mit Abstand der weltgrößte Verkäufer von Elektroautos. Und daran wird sich nicht viel ändern. Und dazu kommt noch, eventuell, man munkelt ja schon lange, dass BYD im Hintergrund die eigene Produktion von humanoiden Robotern vorbereitet. Und auch da könnte mal demnächst eine Nachricht kommen. Also dieser Abwärtstrend bei BYD, den man ja, der über fast ein Jahr mittlerweile ging, der scheint jetzt gestoppt. Die Aktie hat wirklich nach oben gedreht. Jetzt fehlt noch die 200-Tage-Linie. Wenn die noch geknackt wird, dann könnte man mal so einen richtigen Aufwärtstrend sehen. Und ich bin gespannt. Es gibt ja noch in der nächsten Woche, glaube ich, noch Zahlen von BYD. Da wird sich dann zeigen, ob sich dieser Aufwärtstrend wirklich fortsetzen kann oder nicht.
Die Konkurrenz schläft unterdessen nicht. Wir schauen auch noch auf XPeng, die natürlich auch in Sachen Elektromobilität weiter vorangehen. Kooperation mit VW und auch humanoide Roboter. Da ist man ja auch weit oder mit dabei.
Ja, XPeng ist ja so ein Tausendsasser, eigentlich ja ein Elektroautokonzern, aber man macht ja genügend andere Dinge, KI, autonomes Fahren, Flugtaxis oder Flugautos besser gesagt und dann hinten raus noch die Roboter. Und ganz interessant ist, dass jetzt endlich, oder was heißt endlich, nach nur 1,5 Jahren Entwicklungszeit ist das erste Gemeinschaftsprojekt von XPeng und Volkswagen vom Band gelaufen. Hier sieht man es, ich habe den Namen des Autos vergessen, steht glaube ich auf dem Nummernschild drauf, aber ganz schickes Auto geworden. Wie gesagt, da steckt die Technologie gerade, was die Fahrassistenzsysteme betrifft, von XPeng drin. Und Volkswagen will ja in China nochmal neu durchstarten, nachdem man ja mit seinen eigenen Autos alles andere als erfolgreich war. Jetzt mit XPeng. Man muss mal sehen, wie sich Verkaufszahlen sich entwickeln, aber zumindest das Auto scheint schon mal ganz gelungen, kommt auch in den Medien ganz gut an. Und ja, das hilft vor allen Dingen ja auch XPeng. Man kennt natürlich die Vertragsdetails nicht, aber ich denke mal, dass XPeng seine Dienste nicht umsonst anbieten wird. Ja, und wie gesagt, dann gibt es eben noch dieses Gerät. Die neue Firmentochter hat sich ja umbenannt. Ich glaube, in Arridge heißen die jetzt, die XPeng-Flugtochter. Dieses Auto mit dem Flugtaxi, was man hinten rausfahren kann, wird ja schon produziert. Vorbestellungen sind da. Die ersten sollen in diesem Jahr noch ausgeliefert werden. Und dann plant man noch größere Flugtaxis oder Flugdrohnen, wo auch mehrere Leute reinpassen. Also, das ist im Prinzip ist XPeng ja ein Anbieter von Elektroautos und das ist keine schlechten mit Partnerschaften, dann noch die Drohnen und dazu noch die Roboter. Und endlich, endlich, nach langer Zeit hat sich auch die Aktie mal wieder bewegt. Hier sieht man nochmal den Roboter Iron, der ja vor einigen Wochen oder 3 Monaten ungefähr vorgestellt worden ist. Also da gibt es noch viel Fantasie und auch hier gibt es Zahlen, ich glaube am Freitag sogar schon. Und erstmals will XPeng auch in die schwarzen Zahlen kommen. Für mich ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau wirklich krass unterbewertet bei dieser ganzen Fantasie, die da drin steckt. Aber man sieht's, der leichte Zacken am Ende nach oben, man hat zumindest die Wende nach oben angefangen, sagen wir mal so.
Zu guter Letzt wollen wir noch auf Block schauen. Auch da setzt man verstärkt aufs Thema KI. KI, die Mitarbeiter ersetzen sollen und werden, denn man hat ein ordentliches Stellenabbauprogramm angekündigt. Da hast du auch ein, zwei Grafiken dabei.
Genau, ich habe es eigentlich Block nur nochmal mitgebracht, um nochmal zu zeigen, weil es gibt ja ganz verschiedene Stimmen. Es gibt viele Stimmen, die sagen, ja, KI ist ja gar nicht so dramatisch wie das Internet. Es gibt zwar viele Neuerungen, es werden Jobs verloren gehen, aber wiederum werden auch neue Jobs geschaffen. Und das sehe ich und auch andere ein bisschen anders. Und tatsächlich, die Realität gibt dem auch recht. Block hat tatsächlich von seinen insgesamt 10.000 Mitarbeitern 4.000 entlassen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt sofort. 40% der Belegschaft und die Arbeiten, die Menschen gemacht haben, vorher übernimmt jetzt die KI. Und da ist Block nicht alleine. Nun ist dieser Rückgang schon massiv. Und der Firmenchef Dorsey hat gesagt, also, wir haben uns dazu entschieden, das relativ schnell zu machen, weil natürlich, je länger man damit wartet, desto teurer wird's. Und er geht davon aus, dass andere Firmen Ähnliches tun werden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was diese 4.000 Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr bei Block sind, was die jetzt machen, ob die bei anderen Firmen den Job bekommen, denn das scheint doch eher unwahrscheinlich und man kann davon ausgehen und sagen auch viele, dass die KI mittlerweile eigentlich alle einfachen Bürotätigkeiten kann. Und da wird es für alle, die genau diese Tätigkeiten machen, irgendwann eben mal schwierig. Hier sieht man nochmal in einer Übersicht die ganz oben, das ist der Umsatz vom Block, der relativ stark gestiegen ist. Die Mitarbeiterzahl ist erst auch mitgestiegen, aber schon seit 2022. Das ist der mittlere Graph, sind die Mitarbeiter, werden es weniger Mitarbeiter und jetzt eben nochmal diese massive Entlassung. Und tatsächlich, wenn man Böses will, dann könnte man sagen, ja, unten haben wir den Gewinn, dass der Gewinn erst dann gekommen ist, als die Mitarbeiterzahlen zurückgegangen sind. Es ist ja nun mal so, dass, keine Frage, der größte Kostenblock einer Firma sind die Mitarbeiter. Und wenn man da sparen kann, dann wird man das tun und wird man auch müssen, weil sonst tut es die Konkurrenz. Und das ist ein Szenario, das sehen wir schon recht lange. Und diese Grafik ist wirklich, das ist immer so der Chart des Grauens, dass tatsächlich der S&P extrem stark gestiegen ist seit der Einführung von ChatGPT im Jahr 2022 und dass aber seitdem die neu geschaffenen Stellen rückläufig sind. Also die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sind schon dramatisch, schlecht für die Mitarbeiter, aber letztlich gut für die Firmen, die ihre Produktivität steigern. Man muss dann nur mal sehen, was man mit den ganzen Leuten macht, die keinen Job mehr haben. Die brauchen ja auch mal Geld zum Konsumieren. Also das wird schon nicht so ganz einfach die nächste Zeit, aber diese Entwicklung geht doch schneller, als die meisten sich das gedacht haben. Gut, zu Block ist sonst noch zu sagen, eine Aktie, die ich mal ganz spannend fand, aber jetzt mittlerweile ja eher nicht mehr so, denn die Hauptgeschäftsbereiche kommen nicht so recht voran und die Bitcoin-Fantasie ist natürlich auch so ein bisschen geschwunden. Insoweit nur noch mal so als kleiner Hinweis, was mit den Arbeitsplätzen passiert und dass die KI übergeordnet schon die Märkte bewegen wird und sehr wahrscheinlich doch deutlich in die positive Richtung.
Alfred, damit sind wir am Ende der Sendung. Auf mydownreport.de bekommt man natürlich weitere Infos bzw. kann dort deinen Börsenbrief
Und
bestellen,
neue
abonnieren.
Empfehlungen bekommt man da auch.
Gibt's? Hast du jüngst was zugekauft oder neu empfohlen?
Ja, zumindest im Hebelbereich habe ich gerade noch mal zugeschlagen.
Okay, also wenn man neugierig geworden ist, muss man jetzt agieren. Ich danke dir für deine Einschätzungen. Wir sprechen und hören uns beim nächsten Mal wieder.